Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Was wir ja schon mal hatten, waren die 10 Fesseln, die uns an das Dasein ketten, wenn ihr euch erinnert. Und hier hatte ich diese Übersicht mit diesen 10 ans Dasein kettenden Fesseln. Und die Idee bei dem Buddhismus ist ja, es ist sozusagen so eine Befreiungstheorie oder Befreiungsansatz. Und befreien heißt von diesen 10 Fesseln. Das ist die Logik hinter dem Begriff, zumindest so, wie ich es interpretiere. Und die Herausforderung für uns besteht ja ein wenig darin, aus einem Ansatz, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, für uns irgendeine sinnvolle Geschichte draus zu machen. Weil wir haben nicht den Hintergrund des Indiens im 4., 5. Jahrhundert. Und ein wesentliches Merkmal dieses Indiens oder der Geschichten, die die Inder sich über die Funktionsweise von Welt erzählt haben, oder erzählen ließen, war die Geschichte mit den unterschiedlichen Wiedergeburtsbereichen. Und wir haben ja schon 2 mögliche Interpretationsformen kennengelernt, denke ich mal. Die eine war, das sind wirklich Daseinsbereiche und so wird das von den Religionswissenschaftlern meistens auch dargelegt, dass es in der indischen Religion unterschiedliche Entwicklungsphasen gab. Und die erste Entwicklungsphase war die, wo man sich überlegt hat, was passiert mit dem Verstorbenen nach dem Tod. Und das einfachste Konzept, was es gab, war das Konzept, dass die Guten kommen in den Himmel, denen geht es gut danach, so eine Art Paradiesvorstellung. Und denen, die nicht so gut waren, die sind irgendwie in irgendeinem Zwischenzustand oder in einem schlimmen Zustand oder wie auch immer. Das ist eigentlich das einfachste Modell, was ja bei uns auch eigentlich bei uns sozusagen sich durchgesetzt hat. Also bei uns gibt es auch den Himmel, dann gibt es die Hölle und dazwischen gibt es ja noch das Fegefeuer irgendwie. Und ab dem 8., 6. Jahrhundert vor Christus, also noch vor dem Auftreten des historischen Buddha, ist in den Upanishaden diese Idee entstanden, dass es unterschiedliche Daseinsbereiche gibt. Das heißt, die haben diese Vielzahl von Wesen, die ihren Kosmos belebt haben, in ihrem Kosmos gelebt haben, so, also alle möglichen Geister, also die Tiere, die wir gesehen haben, aber auch dieses ganze Pantheon von unterschiedlichen Gottheiten. Und das haben sie, denke ich mal, systematisiert in diese 6 Wiedergeburtsbereiche. Und das war zur Zeit des Buddha unhinterfragte Wahrheit, müsste man sagen. Das war einfach die Welt, in der die indische Gesellschaft mit ihrem Kastensystem, das haben wir uns das letzte Mal ein bisschen angeschaut, gelebt hat. Ja? So wie wir sozusagen eigentlich für uns in unserem Kulturkreis lange unhinterfragt war, wenn wir gestorben sind, ja, die einen, die gläubig sind, glauben dran, dass man dann irgendwie im Himmel, Fegefeuer, wo auch immer landet, und die anderen dachten, na gut, Leben vorbei, Licht aus. Das war's dann. So. Aber das heißt, die Verbindung von diesen beiden Konzepten ist eigentlich, dass wir glauben oder dass es für uns ganz klar ist, dass das Leben hat einen Anfang und es hat ein Ende und das war's dann. Und das nennen wir lineares Denken. Also es geht von Punkt A zu Punkt B. Und im Indischen Kontext, die haben sozusagen dieses zyklische Denken. Also es gibt keinen Anfang, sondern es geht permanent rund. Deswegen nennen wir es ja Rad des Lebens, Rad des Samsaras oder Rad des Leids. Ja, das ist Samsara. Und ich habe heute einen Text gelesen, was ich eine interessante Idee fand, dass unser lineares Denken und die Religionswissenschaftler haben natürlich ihre unhinterfragte Wirklichkeit auf Indien hineinprojiziert. Und eine Idee war, wo entsteht das Leid? Was ist die erste Ursache des Leides? Das ist eine typisch lineare Frage, weil die setzt voraus, dass es eine Ursache gibt und dann kommt die zweite und dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Schritt. Diese Frage macht aber in einem Kontext, wo es zyklisch unterwegs ist, überhaupt keinen Sinn, weil man kann hier an jeder Stelle in diesem Rad beginnen. Ja, das ist sozusagen, also es hat keinen Anfang. Und dadurch entstehen dann Missverständnisse, wenn wir von einem System unhinterfragt und uns gar nicht bewusst seiend auf ein anderes System unsere eigene Struktur drauf projizieren, dann werden wir nicht wirklich dem Ursprungssystem gerecht. Und das fand ich, also hat für mich Sinn gemacht. Und warum erzähle ich jetzt das mit diesen 6 Bereichen? Und was hat das mit diesen 10 Fesseln zu tun? Der Konnex ist der, dass die Entwicklung, also es gibt, im Pali-Kanon finden wir 4 Stufen der Entwicklung, also ein psychologisches Entwicklungskonzept, könnte man sagen. Und die Begriffe für diese 4 Stufen oder 3 Begriffe eigentlich oder 2 sind aus diesem Kontext genommen worden und werden auch in diesem Kontext erklärt. Die erste Stufe nennt sich in den Strom eingetreten. Könnt ihr sehen, was euch umgeht? Kann man sehen? Und das beginnt so, ich sage jetzt mal, so da, wo die spirituelle Suche anfängt. Wo man merkt, diese Alltagsgeschichten, kaufen, kaufen, kaufen oder Sex, Sex, Sex oder was auch immer, ist langfristig nicht wirklich befriedigend. Also diese ganzen Gier angetriebene Mechanismen, die unsere Gesellschaft maßgeblich ausmachen, führen aber nicht wirklich zu inneren Zufriedenheit. Und das ist sozusagen die Orientierung, ich sage jetzt mal im Allgemeinsten, auf irgendeine Art von spirituellen Weg. Auf irgendeine Art, wo es vielleicht mit einem anderen Ansatz, andere Antworten gibt, wie ich zur inneren Zufriedenheit komme. Weil diese ganze Konsumgeschichte halt nicht wirklich funktioniert eigentlich. Und diese erste Phase der Entwicklung wird jetzt so beschrieben, dass die ersten 3 Fesseln von den 10 Fesseln insgesamt, dass die sozusagen bearbeitet werden oder also sich auflösen. Also wenn man diese Fesseln gelöst hat oder das Problem dieser Fessel gelöst hat, und zwar alle 3, dann befindet man sich in dieser ersten Phase der Heiligkeit. So könnte man das sagen. Und die ersten 3 Fesseln ist einmal, Nummer 1 ist Persönlichkeitsglaube, also diese Idee, dass ich getrennt bin von der Welt. Ja. Die zweite Fessel ist, dass die Praxis, die wir hier machen, eigentlich nicht wirklich zum Ziel führt. Das heißt Zweifel. Und wenn ich diesen Zweifel überwunden habe, dann habe ich sozusagen diese zweite Fessel überwunden oder aufgelöst. Und die dritte Fessel, und das kennen wir jetzt auch schon, ist Hängen an Riten. Das heißt, wenn ich die Überzeugung aufgegeben habe, dass irgendwelche Rituale mir bei meiner inneren Entwicklung weiterhelfen oder irgendwelche Zeremonien, dann habe ich diese dritte Wurzel auch aufgelöst. Und diese dritte Wurzel ist deswegen interessant, weil ja der ganze Brahmaismus, also da eigentlich das Grundkonzept der Religion zur Zeit des Buddha, auf Ritualen basiert ist. Also das heißt, das war sozusagen das Gängigste. Also vielleicht vor 50 Jahren, wie halt hier noch bei uns die katholische Kirche das ganz Normale war. Jeder ist sonntags in die Kirche gegangen. Ja, das war da ungefähr irgendwie, so stelle ich mir das zumindest vor. Und deswegen ist natürlich diese Alltagsreligiosität in diesem Sinne, dass es darum geht, ein Ritual richtig auszuführen. Und wenn das Ritual richtig ausgeführt ist, funktioniert das? Also kann ich irgendwelche Wünsche von irgendeiner Gottheit umsetzen oder werden umgesetzt? Und die Orientierung nach innen ist ja eigentlich das Alternativmodell. Das heißt, es geht nicht um äußeres Handeln, sondern es geht um innere Entwicklung. Und das ist dann, wenn man das für sich aufgelöst hat, dass die Lösung nicht im Außen liegt, sondern in der eigenen inneren Entwicklung und nicht an äußeren Zeremonien oder Ablauf von Zeremonien, dann hat man diese dritte Fessel gelöst. Und dann ist man in dieser ersten Phase in den Strom eingetreten. Das ist die Idee. Die zweite Phase ist, die nennt sich jetzt, die Pali-Begriffe erspare ich euch, auf Deutsch ist es der Einmal-Wiederkehrer oder Wiederkehrende. Und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, also so für psychologische Konzepte, Einmal-Wiederkehrende, was soll das heißen? Und das bezieht sich auf diese sechs Daseinsbereiche. Das heißt, diese Person ist so weit fortgeschritten, dass er nur noch einmal wiedergeboren wird. Der wird zwar jetzt im nächsten Leben wieder in irgendeiner dieser Bereiche wiedergeboren, aber nur einmal, und danach ist seine spirituelle Praxis schon so gefestigt, dass er aus diesem Kreislauf des Leidens aussteigen wird. Das ist die Idee und darauf bezieht sich dieser Begriff. Und der hängt jetzt mit den nächsten zwei Fesseln zusammen. Wenn ich diese nächsten zwei Fesseln mehr oder weniger gelöst habe, dann bin ich auf dieser Stufe. Und die nächsten zwei Fesseln, die kennen wir alle, sinnliche Gier. Und da habe ich jetzt zwei Bilder. Ich war mir nicht ganz klar, welches besser ist, ja? Weil beides beleuchten sozusagen zwei Aspekte der ganzen Geschichte. Es ist aber immer dieses innere Getriebensein. Kann man nicht sehen? Geh mal rum. Und das ist, also den Begriff kennen wir an sich auch schon, das ist die Gier. Ja? Und alle Facetten, also sprich diese Qualität des inneren Angetriebenseins oder Getriebenseins, nicht angetrieben, sondern Getriebenseins. Also dieses Gefühl, irgendwas fehlt noch. Dieses Gefühl, ich brauche noch irgendetwas, ich brauche das oder ich brauche das oder das Paar Schuhe oder das Auto noch oder den besseren, keine Ahnung. So. Und die zweite Geschichte kennen wir auch schon, das ist der Groll, also der Ärger. Das sind die zwei grundsätzlichen Geistesgifte, die uns im Alltag wahrscheinlich am meisten Ärger machen. Und wenn wir diese fünf Fesseln gelöst haben, dann sind wir auf der Ebene des Einmal-Wiederkehrers. Beziehungsweise Einmal-Wiederkehrer heißt, vielleicht habe ich das jetzt falsch gesagt, der wird noch einmal wiedergeboren. Habe ich so gesagt, gell? Ja. Und bei dem Einmal-Wiederkehrer ist der Umgang mit der Gier und mit dem Groll oder mit dem Ärger, also das hat er noch nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Er ist schon auf dem richtigen Weg, aber manchmal wird er noch von diesen, von der Dynamik dieser zwei Fesseln eingeholt. Also noch nicht so ganz richtig stabil, müsste man sagen. Ja? Und die dritte Ebene, das ist der nie mehr wiederkehrende. Also Und das bezieht sich auch wieder hier auf diese Wiedergeburtsidee. Das heißt, der wird nicht mehr wiedergeboren. Der steigt sozusagen in diesem Leben aus dem Kreislauf des Leidens aus. Und bei dem ist der Unterschied der, dass diese zwei Qualitäten oder Fesseln, dass er diese zwei Fesseln stabil durchgeschnitten hat, sozusagen stabil erledigt hat. Die bringen ihn überhaupt nicht mehr in irgendwelche Troubles, also in irgendwelche Geschichten hinein. Und trotzdem ist er noch nicht ganz erleuchtet oder erwacht. Die letzte Phase des Erwachten, das ist der Arahat, also im Pali-Kanon. Das ist, also der wird übersetzt mit der Heilige. Weiß ich nicht genau. Da müsste man nochmal nach dem Pali-Begriff nachschauen, was da vielleicht eine bessere deutsche Übersetzung ist. Aber das ist so das gängigste Modell oder der gängigste Übersetzung. Ich finde es immer ganz gut, wenn man bei so merkwürdigen Übersetzungen vielleicht den Pali-Begriff behält, weil dann weiß man, hat man eine bessere Assoziation, dass es sozusagen wirklich aus dem eigenen Kulturkreis kommt und eigentlich nichts mit unserem Heiligen zu tun hat. Da werden so verschiedene Ebenen miteinander gemischt. Punkt 1 ist der, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Buddha und dem Arahat? Das ist nämlich eine interessante Frage. Und der Unterschied besteht darin, dass der Buddha diesen Weg der Befreiung selbst gefunden hat, ohne einen Lehrer. Und der Arahat hat sich an einen Lehrer gehalten, und zwar an den Buddha. Aber die verwirklichte Qualität steht in den Texten zumindest so, also ich kann ja auch nur nachplappern, ist die gleiche. Und dieser Arahat hat alle 10 Fesseln erledigt. Und da kommt also noch, und das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten, also Gier nach Feinkörperlichen, und das bezieht sich auf die Meditationserlebnisse. Also wenn man in meditativen Zuständen ist, die einfach super sind, ja, also jetzt war ich am Wochenende in Kloster Wernberg, 2-Tages-Retreat sozusagen, und manche Teilnehmer haben dann in der Abschlussrunde wirklich von tollen Erlebnissen erzählt. Ja, also dass erst als es schwierig war und überhaupt, und dann irgendwann hat es Klick gemacht und sie haben nur noch da gesessen. Und es war einfach ein tolles Gefühl, tolles körperliches Gefühl, sehr klar im Kopf. Und so werden also unterschiedlichste Konzentrationszustände im Pali-Kanon unterschieden und beschrieben. Und das Problem an diesen Zuständen ist, dass man auch an diesen Zuständen anhaften kann. In der Regel, wenn man also auf so einem Retreat ist, gibt es meistens am Anfang, am ersten Tag unangenehme Zustände. Schmerzen, Verspannungen, nicht konzentrieren können, alle möglichen Vorstellungen, was da jetzt passieren soll. Also man macht sich das Leben manchmal sehr, sehr schwer. Ein bisschen schwer. Und das Gute an diesen unangenehmen Zuständen ist, es sind keine Zustände, an die man anhaftet. Außer man ist ein bisschen merkwürdig gestrickt. Aber normalerweise will man diese Zustände loswerden. Das ist das Gute an den Zuständen. Ja? Also sozusagen schnell raus. Und dann kommt man in eine Phase, wo man vielleicht positive Erfahrungen macht. Und das wird dann kompliziert. Weil wenn ich mal erlebt habe, dass es also wirklich einen Zustand gibt, der sehr klar ist und ich in mir gegründet bin und einfach nur sitze und so, und ich bei der nächsten Runde mich wieder hinsetze, dann habe ich sofort die Idee, was jetzt passieren muss. Also ich will jetzt wieder in diesen super Zustand und überhaupt. Und dann fängt das Problem an, weil man kann die Zeit nicht wiederholen. Das ist vorbei, was da gewesen ist. Und trotzdem fange ich an, mich einzuengen. Sprich, ich hafte dann, also ich benutze dann eigentlich die Meditation nicht, um mit dem da zu sein, was da ist, sondern ich nehme sie funktional, um irgendetwas erreichen zu wollen damit. Und dann bin ich in der Verengung. Und das meint dieser Bereich, wo habe ich ihn? Gier nach feinkörperlichen Zuständen. Und die 7. Fessel ist Gier nach nicht körperlichen Meditationszuständen. Und nicht körperliche Meditationszustände beziehen sich auf die Vertiefungszustände, also es sind Konzentrationszustände, die man während der Meditation erreichen kann. Und da gibt es körperliche Zustände, also die ersten vier Meditationsvertiefungen beziehen sich auf den Körper. Und dann gibt es vier Meditationsformen, die sind nicht körperlich. Also wie, dass sich alles auflöst, dass man eins mit allem ist und solche Sachen. Und an diese Zustände kann man genauso anhaften. Und wenn man fortgeschritten ist, ist das also ein bisschen eine Gefahr. Und es gibt Leute, die fahren permanent auf irgendwelche Retreats, nur um in diesem Retreat in irgendeinem tollen Zustand zu sein. Sogenannte Retreat-Junkies. Ja? Und das ist aber gar nicht das Ziel. Ja, also die leben dann in so einer eigenen Blase. Gefährlich. Und dann, das ist auch eine interessante Fessel, das ist der Hochmut. Also, wenn man das alles erledigt hat, ja, ist eine der letzten Fesseln, ist also das Gefühl, man hat den Durchblick. Und zwar, man hat mehr Durchblick als die anderen. Und damit stellt man sich so ein bisschen über die anderen drüber. Ja, also man glaubt, man ist erleuchtet oder was auch immer. Oder man ist der Meister. Ja, Achtung, hier kommt der Meister. Oder so. Also, und viele weit entwickelte Leute, also die viel Erfahrung auch haben, viel mit Meditationserfahrung und so, und ja, und eine also schwierige Fessel eigentlich, müsste man sagen, weil sie ist so diffizil, weil die Person selbst merkt das nicht. Ja, nur die anderen merken, dass er ein bisschen komisch wird. Aber er selbst glaubt, er ist eigentlich eh alles klar. Das ist das Gefährliche an dieser Fessel. Dass man wirklich so ein also aufgeblasenes Ego eigentlich bekommt. Ja, also so eine Plastikpersönlichkeit. Also die alte hat man abgelegt, okay, das ist eh klar, aber jetzt bin ich erleuchtet. Oh. Also, und das ist aber auch nichts anderes als so ein Konzept. Und da gibt es an sich alle Missbrauchsfälle, die in diesem spirituellen Kontext passieren, haben immer irgendwas mit Hochmut zu tun. Immer mit irgendwie, dass man glaubt, man ist so weit, dass man irgendwelche Sonderrechte hat oder irgendwas. Oder sich das und das erlauben kann. Und das gibt es nicht nur in der katholischen Kirche, das gibt es genauso im Buddhismus. Ja, und da muss man vorsichtig sein. Und das Korrektiv ist eigentlich der Sangha. Also ist die Mönchs, also die anderen Mönche, und man lebt in der Gemeinschaft und da fällt es sofort auf, wenn jemand komisch wird. Und dann wird er durch die anderen zurechtgewiesen oder gespiegelt. Ja? Wenn man aber, was viele buddhistische Lehrer im Westen oder asiatische buddhistische Lehrer im Westen in der ersten Phase waren, die waren alleine unterwegs. Ja, und waren erstmal, ich sag mal, ganz anders als ihre westlichen Schüler. Und die westlichen Schüler haben dann immer geglaubt, boah, was der macht, das muss aber erleuchtet sein. Und haben dann alle möglichen Sachen hineinprojiziert. Und eigentlich war der Typ nur gierig. Also entweder nach Sex oder nach Geld oder nach Macht oder nach irgendwas. Aber durch die Projektion der Westler, die ja mit solchen Leuten gar keinen Umgang hatten, sind sehr, sehr viele Missstände, also Missverständnisse erst aufgetaucht und dann Missbrauch. Ja, und das also ist gefährlich. Den müsste ich echt nochmal nachschauen in den Kommentaren, was da jetzt wirklich gemeint ist. Die neunte Fessel ist Aufgeregtheit. Und ich nehme mal an, dass man, das ist wahrscheinlich so eine Art High-Gefühl. Also man glaubt, man hat es geschafft und man ist so weit und überhaupt und ist dann wieder nicht in sich ruhend. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, was das heißt. Und der letzte ist Unwissenheit. Verwirrung. Und da kommt eigentlich nochmal alles zusammen, müsste man sagen. Und die Grundverwirrung ist natürlich die Geschichte mit der Trennung. Ja. Und das Interessante ist jetzt, dass wenn man das so stufenweise sich dieses Modell anschaut, dann kann jeder ja für sich ganz gut schauen, welches Thema ist für einen selbst aktuell. Ich nehme an, die meisten sind so irgendwo hier in dem Bereich. Und zur Zeit des Buddha, und das ist jetzt so ein bisschen für diesen historischen Kontext interessant, gab es einerseits Mönche, also Bhikkhus. Und Bhikkhus, weiß ich, habe ich schon gesagt, das sind eigentlich die wörtliche Übersetzung heißt Bettler. Habe ich schon gesagt, gut. Also da gab es ganz viele Schüler vom Buddha, also Bhikkhus, die diese 227 Bhikkhu-Regeln, also aufpassen, wie man sagt, einhalten oder nach diesen Regeln gelebt haben, die Arahatschaft erreicht haben. Das steht so in dem Pali-Kanon. Aber nicht nur Bhikkhus, es gab auch Bhikkhunis, das sind die Mädels. Im Pali-Kanon werden namentlich einige Bhikkhunis, ich glaube Bhikkhunis heißen die, oder? Heißen die Bhikkhunis? Bhikkhuni, irgendwie. Halt, die, sagen wir es auf Deutsch, die Nonnen, buddhistischen Nonnen, werden erwähnt, dass die auch die Arahatschaft erreicht haben. Also genau das gleiche Ziel. Und nicht nur das, es gab auch Laien. Und das ist auch wieder so ein blöder Begriff, weil weil der eigentlich aus dem katholischen Kontext rausgenommen ist, die deutsche Übersetzung. Aber es gab Anhänger oder Schüler vom Buddha, die also nur 5 Regeln übernommen haben, die 5 Sila oder 10. Also nicht die ganzen 227, und das waren Leute, die haben halt mit Familie gelebt. Und da werden auch im Pali-Kanon einige dieser Haushälter, so werden die manchmal übersetzt, also im Haushalt Lebenden, namentlich im Pali-Kanon genannt, dass die auch die 10 Fesseln durchgeschnitten haben und Arahatschaft erreicht haben. Das heißt, im Pali-Kanon, in meinem Verständnis, ist es so, dass es unterschiedliche Lebensstile gab. Einmal der Lebensstil der Bhikkhus, 227 Regeln. Und wer sich so viele nicht behalten konnte, der hat halt nur 5 genommen. Gesagt wird, das war jetzt nicht so ganz einwandfrei, aber gesagt wird, dass der Lebensstil der Bhikkhus einfacher ist für die spirituelle Praxis, weil die keine Kinder haben, die müssen nicht für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen, und die haben diese ganzen alltäglichen Troubles eigentlich nicht, die man halt so zu Hause und in Family erlebt. Also viel Ablenkung. Das heißt, die können ihren ganzen Tagesstruktur nur auf ihre Meditation und auf ihre innere Entwicklung richten. Und deswegen hat der Buddha gesagt, oder wird im Pali-Kanon das so dargestellt, dass die einfachere Variante, um Arahatschaft zu erreichen, ist, wenn man sich aus dem Familienleben ausklingt und nach diesen 227 Bhikkhu-Regeln, oder ich weiß nicht, wie viele die Frauen hatten, die haben, glaube ich, irgendwas mit 50 oder so, also 250 Regeln hatte. Aber es wird genauso gesagt, dass es sehr wohl auch Haushälter gab, die unter diesen schwierigeren Bedingungen mit Family geschafft haben, das vollständige Ziel zu erreichen. So steht es im Pali-Kanon, beziehungsweise so kann man das sich im Pali-Kanon zusammenreimen. Ja, weil ja Pali-Kanon irre viele Texte sind und man immer schauen muss, welche Texte man da rausnimmt. Aber es gibt Texte, wo das drin steht. Und jetzt gibt es den ersten Widerspruch, historisch gesehen. Als der Buddha gestorben ist, hat er keinen Nachfolger ernannt, sondern er hat gesagt, der Dhamma sei eure Insel, ihr seid selbst eure Insel oder so ähnlich. Müsste man nochmal genau nachschauen. Aber auf die explizite Frage, wer denn jetzt den Mönchsorden leiten soll, hat er gesagt, es braucht keinen Nachfolger, ihr selbst seid selbst eure Leuchte oder Insel. Das ist der gleiche Pali-Begriff. Und die Richtschnur ist der Dhamma. Und jetzt kann man den Dhamma unterschiedlich interpretieren. Im buddhistischen Kontext wird es eigentlich in den deutschen Übersetzungen immer als Lehre interpretiert. Wenn man aber den indischen Kontext des Begriffs nimmt, dann heißt es eigentlich das Weltgesetz oder die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos. Sprich, dieser Ablauf. Ja, weil ja der Buddha eigentlich nicht gesagt hat, ich mache jetzt hier einen neuen Verein auf, sondern seine Idee war, was ich beschreibe, ist nichts anderes, einfach die Funktionsweise, wie das Leben funktioniert. Und das ist der Dhamma. Und daraus haben sich dann bestimmte Konstrukte entwickelt. Okay, aber ursprünglich war es einfach in seinem Verständnis die Beschreibung von Realität. So wie die Dinge sind. Ist so ein Satz in dem Zusammenhang. Und da aber seine Schüler offensichtlich nach dem Tod von ihm verunsichert waren und nicht wirklich wussten, wonach sie sich jetzt richten sollen und unterschiedliche Lehrinhalte da waren, haben sie ein erstes Konzil unmittelbar nach seinem Tod veranstaltet. Und zu diesem Konzil haben sie 500 Arahats eingeladen. Und das waren meines Wissens nur Mönche, nur Bhikkhus. Und damit hat die ganze Geschichte eigentlich schon den ersten Knacks bekommen oder den ersten Widerspruch. Weil auf einmal waren die Mönche die, die diese Lehre weitergetransportiert haben und die Laien haben dann sozusagen einen neuen Status bekommen. Und zwar, das waren dann sozusagen die, die den Mönchsangha unterstützt haben. Aber nicht mehr die, die sozusagen selbst auch zum Arahatschaft kommen konnten. Und das hat offensichtlich unmittelbar schon nach dem Tod begonnen, diese Hierarchisierung innerhalb der Schülerschaft vom Buddha. So müsste man das, das ist so mein Stand des Irrtums. Vielleicht liege ich ja ganz falsch, aber so habe ich das verstanden. Und das finde ich ein interessantes Merkmal, weil das ist unser Thema für heute, für unseren Umgang. Wie gehen wir als Laien mit Mönchen um? Ja, also wenn irgendein Mönch aus Sri Lanka kommt, zufällig, oder aus Thailand oder so, dann ist ja die Frage, in welchen Beziehungen stehen wir? Sind wir gleiche oder ist er höher gestellt? Ja, also wie ist da das Beziehungsgefüge? Und wenn man das traditionell jetzt, also unter Singalesen, ist ganz klar, der Mönch ist der Höhergestelltere und der Laie ist sozusagen, der kann die ganze Zeit vor ihm hinknien und Niederwerfung machen, was auch immer. Also, aber da gibt es eine Entwicklungskurve von 2.500 Jahren, dass es dort sich so entwickelt hat. Und wenn man zu den Ursprungstexten zurückgeht, ist die Frage, wie kam das dann eigentlich, dass da so eine Hierarchie entstanden ist? Weil die ja sozusagen im Pali-Kanon nicht so stark war. Es war natürlich, die Hauptanhängerschaft waren Bhikkhus und Nonnen, die sich also nach den Mönchsregeln gerichtet haben. Aber, wie gesagt, es gab auch Leute, die halt keine Mönche waren und trotzdem das verwirklicht haben. Danke.